HR Info. Die Reportage.
Ich grüße Sie, mein Name ist Liane Stahl. Die Zahl ist unvorstellbar hoch. Täglich verschwinden rund 150 Arten von unserem Planeten und das für immer. Um das zu verhindern, treffen sich jetzt Regierungen aus aller Welt in Montreal zur UN-Biodiversitätskonferenz Teil 2 von COP15. Das Hauptziel der Konferenz in Kanada? Eine Roadmap entwerfen, einen Fahrplan, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass Millionen von Arten vor dem Aussterben bewahrt bleiben. Naturschützer erhoffen sich ein Regelwerk, das genauso wichtig ist wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Ihr Ziel? 30% der weltweiten Land- und Meeresfläche soll in Naturschutzgebiete umgewandelt werden und Plastikmüll soll es erst gar nicht mehr geben. Alles hängt hier mit allem zusammen. Braucht es da also künftig überhaupt noch getrennte Konferenzen für Biodiversität und für Klima, wie jetzt die in Ägypten und die in Kanada? Antje Passenheim und Stefan Hübner sind in Montreal dabei.
Diesen schönen Gesang, ihn singt eine Marantua-Schama. Die Verwandte von Rotkehlchen und Nachtigall lebt in Indonesien und dort nur auf der 24 Quadratkilometer großen Insel Marantua vor der Küste Borneos.
Von der wurde angenommen, dass sie schon seit 2015 ausgestorben ist, bis wir dann Einzelindividuen bei Privatpersonen wiederentdecken konnten. Die haben zur Nachzucht gebracht werden können. Stand heute haben wir 42 Individuen. Dazu kommt noch, dass wir die Marantua-Schama gerade eben auf Marantua wiederentdeckt haben.
Erzählt Jochen Männer, Kurator der Artenschutzstation Pregan Conservation Breeding Ark auf Java. Von den geschätzt 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit ist 1 Million vom Aussterben bedroht. Die Marantua-Schama ist eine davon. Ihre Heimat zählt zu den internationalen Hotspots des Artenschwunds. Und trotzdem ist ihr Beispiel ein Grund zur Hoffnung, dass sich die Krise der biologischen Vielfalt doch noch in den Griff bekommen lässt.
Dieser Gesang berührt die kanadische Walforscherin Jackie Hildering auch nach Jahrzehnten ihrer Arbeit mit den Meeresriesen.
Wenn du hörst, wie sie kommunizieren, dann gibt es etwas, das in unser Bewusstsein dringt und das Menschen innehalten lässt. Und sie bekommen eine Gänsehaut.
Es ist auch eine Gänsehaut der Freude, sagt Hildering. Denn nicht nur sie registriert seit 2 Jahren, die bedrohten Riesen kommen immer zahlreicher zurück in die Region. Forscher haben vor der Küste von Vancouver vergangenes Jahr nach Angaben der Pacific Whale Watch Association einen richtigen Babyboom dokumentiert. Mit 21 Kälbern waren es doppelt so viele wie im Jahr davor, die bisher höchste jährliche Zahl in der Region. Möglich sei, dass dies auch eine Folge der Verschnaufpause war, die Natur durch Corona hatte. Die Wale hätten in den letzten 2 Jahren offenbar reichlich Nahrung gehabt. Walforscherin Hildering hat Hoffnung.
In British Columbia, the west coast of Canada,
in British Columbia an der kanadischen Westküste gibt es erst seit 1967 keinen Walfang mehr. 55 Jahre ist das her. Und als Walbeobachterin kann ich bestätigen, dass wir eine zweite Chance mit ihnen haben.
Geholfen habe dabei nicht nur das Fangverbot. Kanada hat auch die touristischen Waltouren unter besondere Kontrolle gestellt.
Wie nah du mit dem Boot ran darfst, dass du sie nicht berühren, nicht füttern darfst. Du darfst nicht mit ihnen schwimmen. Du musst melden, wenn sie sich verheddert haben oder ein Schiff mit ihnen kollidiert ist. Das sind sehr gute Entwicklungen.
Schließlich habe der Waltourismus nicht nur Nachteile gebracht, sondern auch viel Verständnis für Wale erzeugt und damit den Artenschutz vorangetrieben. Die Walpopulation sei ein wichtiges Barometer für den Zustand der Meere, sagt auch der UN-Spezialbeauftragte für Menschenrechte und Umwelt in Vancouver, David Boyd.
In den letzten Jahren haben wir hier an der kanadischen Westküste ein unglaubliches Wiederaufleben der Buckelwalpopulation erlebt. Eine Art, die fast bis zur Ausrottung gejagt wurde. Nun ist der Bestand wieder so hoch wie vor dem kommerziellen Walfang.
Allein im kanadischen Pazifik würden schon 27.000 Buckelwale gezählt, freut sich der Walexperte von der kanadischen Regierungsbehörde für Fischerei und Ozeane, Tomar Doniol war groß.
Vor 10 Jahren haben wir hier, wo ich lebe, bei Vancouver, keinen einzigen Buckelwal gesehen. Die Leute mussten dafür mit einer Fähre rausfahren. Vor 5 Jahren kamen dann wieder ein paar. Und heute siehst du rund 20 an jedem Tag im Sommer und Herbst.
Andere Populationen wie Finnwale und Blauwale erholen sich langsamer. Wieder andere stecken in einer tiefen Krise, etwa der atlantische Nordkaper, einer der ersten, die vom kommerziellen Walfang betroffen waren. Trotz jahrzehntelanger Schutzmaßnahmen leidet diese große Walart unter dem menschlichen Einfluss im Meer.
They were thought to be making a slow comeback, a slow recovery.
Alle haben gedacht, er erholt sich langsam. Und bis 2010 ging es diesen Walen auch tatsächlich immer besser. Es gab fast 500. Aber dann geriet der atlantische Nordkaper in eine richtige Krise, auch durch den Klimawandel.
Der Bestand dieser Art, die zwischen den USA und Kanada wandert, ist mit nur 336 Exemplaren auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Schon ein einziger Todesfall gefährdet das Überleben dieser Population. Doch Fischerei, Schifffahrt, Lärm, Plastik und Schadstoffbelastung machen die Wanderwege des atlantischen Nordkapers zu tödlichen Hindernisparcours. Das zeigte kürzlich erst wieder ein Report des World Wildlife Fund. Vom Happy End der Wale ist die Welt trotz vieler guter Nachrichten noch weit entfernt, sagt UN-Sonderbeauftragter David Boyd. Nicht nur er hofft deshalb auf die Biodiversitätskonferenz in Montreal.
Wenn wir aufhören, der Natur zu schaden, ist die Natur in vielerlei Hinsicht unglaublich widerstandsfähig. Wenn ich diese Buckelwale vor der kanadischen Küste sehe, ist es ergreifend zu wissen, dass sie sich vom Rande des Aussterbens wieder erholt haben.
Auf diesen Pfad der Erholung soll das Rahmenabkommen der UN-Konferenz nun die weltweite Natur schicken, und zwar bis zum Jahr 2030. Blumige Worte für einen steinigen Weg, weiß die Chefin der UN-Biodiversitätskonvention, Elisabeth Maruma Mrema, denkt in diesen Tagen der Konferenzvorbereitung viel an ihre Heimat Tansania. Seit sie ihre Kindheit in Moshi am Fuß des Kilimanjaro verbracht hat, hat sich viel verändert.
What I've seen over the years as I grew up as a child and what I see today, they are not the same at all. I mean, home at the village was full of trees, bush everywhere.
Das Dorf war voller Bäume, umgeben von Buschland, Bananenbäume, Kaffeepflanzen. Es war schattig und dunkel dort. Und vom Berg floss ein kristallklarer Strom, teils über Wasserfälle herab.
With fresh, clean, crystal clear water streams and waterfalls falling directly from the mountain.
Der Strom versorgte die Bananenbäume. Heute gibt es sie nicht mehr.
As I speak today,
heute sind die Quellen komplett ausgetrocknet. Wir haben Wasserleitungen, aber der Klang des Wassers, das vom Berg herabströmt, das ist völlig verschwunden.
In der Trockenzeit müssen Frauen und Kinder oft weite Wege zurücklegen, um ihre Wassereimer zu füllen. Die Bäume sind gerodet und fürs Feuern genutzt.
The land now has become fairly bare.
Das Land ist kahl geworden und die Regierung startet Pflanzkampagnen. Wer einen Baum fällt, muss einen neuen pflanzen oder auch zwei.
Ein zarter Anfang, auch dafür, dass die Menschheit die Konsequenzen ihres Handelns sieht, sagt Maruma Mrema, die im UN-Sekretariat in Montreal ihren Blick darauf hat, dass das Übereinkommen für die biologische Vielfalt vorangetrieben wird. Ein Abkommen, auf das sich die Weltgemeinschaft vor fast 30 Jahren geeinigt hat. Alle 2 Jahre treten die inzwischen 196 Vertragsstaaten zusammen. Der Zustandsbericht des Weltbiodiversitätsrats zeige, wie dringend sie sich in Montreal auf eine starke Abschlusserklärung einigen müssten, sagt Maruma Mrema.
Und Biodiversität und Ökosystem.
Der Bericht zeigt deutlich, noch in diesem Jahrhundert wird über 1 Million Arten ausgelöscht werden. Stellen Sie sich vor, zu unseren Lebzeiten.
Viele drohen bereits in den nächsten Jahrzehnten zu verschwinden. Bienen, Hummeln, Käfer, allein ihr Verlust hat ungeahnte Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Der Bericht warnt, der Mensch droht als Verursacher des 6. Massensterbens in die Geschichte einzugehen.
The loss of biodiversity has been
Dieser Verlust der Artenvielfalt ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Das ist sehr beunruhigend. Deshalb wird die ganze Welt nach Montreal kommen, um diese Dinge zu besprechen. Denn Wissenschaftler sagen uns, das hier ist unsere letzte Chance.
Es ist der zweite Teil der Weltnaturkonferenz, die im vergangenen Jahr, abgespeckt wegen der Corona-Pandemie, im chinesischen Kunming begonnen hat. In Montreal sollen die Vertragsstaaten nun abschließend den Fahrplan festlegen, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Ökosysteme der Welt wieder in Ordnung kommen und besser geschützt werden.
A framework which we think and hope it will need to be similar.
Ein Regelwerk, das genauso wichtig ist wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Wissend, dass Klimawandel und Artenvielfalt eng miteinander zusammenhängen. Wir können uns nicht um eins kümmern und um das andere nicht.
Keine neue Erkenntnis, doch die Dringlichkeit wächst, sagt die Artenschützerin. Die Welt habe Klimawandel und Artenvielfalt viel zu lange als zwei voneinander getrennte Dinge betrachtet und dabei dem Klima mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Artenschützer haben deshalb auch enttäuscht auf das Ergebnis der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh geschaut, sagt der Vizechef der UN-Konvention David Cooper.
Wenn wir kein erfolgreiches Ergebnis beim Klima haben, können wir beim Artenschutz nicht vorankommen.
Nach Montreal werden auch keine Staats- und Regierungschefs kommen. Die Verhandlungen und Arbeitsgruppen übernehmen neben Umweltgruppen und anderen Vertretern der Zivilgemeinschaft Umweltminister und Diplomaten. Die EU will sich dafür stark machen, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 30% der Landflächen und Ozeane weltweit geschützt werden. Sie will deutlich stärkere Umsetzungs-, Überwachungs- und Überprüfungsverfahren und stärkere Regeln, um Finanzmittel für den Artenschutz zu mobilisieren. Auf kommunalen Ebenen wächst schon jetzt die Zahl der mutmachenden Projekte.
We're walking on garbage right now. There were a lot of landfills in all 5 boroughs.
Wir laufen gerade über Müll. Ihr seht hier 8 Quadratkilometer Land, fast dreimal so groß wie der Central Park.
That's almost 3 Central Parks worth of land.
Ashley Frankel ist eine Mitarbeiterin im neuen Park im New Yorker Stadtteil Staten Island. Freshkills war früher eine der größten Müllkippen der Welt. Heute ist es eine Graslandschaft. Unwirklich schön, die sanften grünen Hügel und die weite Marschlandschaft. Erste Besuchergruppen dürfen schon mal gucken kommen. Diesmal sind viele ehemalige Anwohner da. Für sie ist es eine Reise in die Vergangenheit. Auch für Marisa Tornello, die Staten Islanderin, ist bewegt.
It's very emotional. I'm a native Staten Islander.
Ich bin ganz in der Nähe der Müllkippe groß geworden. Dass das jetzt ein Park wird, berührt mich sehr. Für mich ist das wie ein Neuanfang, ein neues Leben. Ich habe gerade einen Schmetterling gesehen und dachte, Wahnsinn.
I just saw a butterfly and I was like, oh my god. You know, it's
Mehr als 50 Jahre landete der Müll der New Yorker in Freshkills. 150 Millionen Tonnen lagern unter den Hügeln vis-à-vis des Finanzzentrums von Manhattan. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 kamen auch die Überreste der Zwillingstürme hierher. Die Kippe ist nun versiegelt. Der Müll wird jetzt auf mehrere Halden außerhalb der Stadt verteilt oder verbrannt. José Ramirez schlägt sich durchs Gestrüpp. Er ist der Ökologe im Park, dokumentiert alle neuen Tiere und Pflanzen. Jetzt will er seine Kamera an einem kleinen See checken.
So today we're specifically looking for otters.
Wir suchen gerade nach Ottern, ganz speziell nach nordamerikanischen Flussottern, die sich hier gerne aufhalten. Bisher haben wir noch keine Fotos von ihnen. Deshalb haben wir diese Kamera aufgehängt, um die Otterfamilie wiederzufinden, die wir im Frühjahr gesichtet haben.
Family of otters that we found here earlier in the spring.
Die Otter lassen sich zwar nicht blicken, dafür lugt ein Opossum wie auf einem Foto um die Ecke. Mittlerweile tummelt sich viel Wild auf den ehemaligen Müllbergen.
Freshkills is really just one of our crown jewels. It is.
Wenn es um Artenvielfalt geht, dann ist Freshkills eine unserer Kronjuwelen. Unser Ziel: Wir bringen die ehemalige Graslandschaft zurück und sorgen dafür, dass hier Artenvielfalt gedeihen kann, auch gefährdete Arten zurückkommen, wie Heuschrecken, Spatzen und seltene Greifvögel.
Species like grasshopper sparrows, northern harriers.
Platz für die Artenvielfalt mitten in der größten Metropole der USA. Der Mann, der Freshkills gestaltet hat, heißt James Corner. Der gebürtige Brite hat schon einmal ein heruntergekommenes Gelände mitten in New York zum neuen Leben erweckt. Die Highline, eine stillgelegte Bahntrasse, die zum gelüfteten Park mit Blumen, Gräsern und Bäumen wurde. Hoch über der Erde. Millionen Besucher kommen hier zwischen den Betonwüsten Manhattans zum Verschnaufen her. Doch anders als die Highline ist Freshkills ein Langzeitprojekt für Architekten Corner. 30 Jahre kann es dauern, bis sich Vögel und Gräser wieder auf den Müllbergen ansiedeln.
Auch wenn es anfangs grün aussah, ein Ökologe hätte gerade mal 100 Spezies in Freshkills gefunden. Wir überlassen es jetzt dem Ökosystem, für neue Artenvielfalt zu sorgen. Mittlerweile gibt es dort zehntausende Arten von Tieren und Gräsern. Und es werden noch mehr werden.
Noch bleibt Freshkills für die Öffentlichkeit geschlossen. Zu sehr gärt es in den versiegelten Müllhügeln, die jederzeit absacken können. Wenn der Park 2036 offiziell eröffnet wird, dann ist er nicht nur der größte in New York. Er ist auch ein Beispiel dafür, wie ein Schandfleck zur grünen Oase werden kann. Und wie die Artenvielfalt zurückkehrt, wenn die Natur Regie führt.
Biodiversität bewahren, das ist auch in Deutschland ein Thema, bei dem es, genau genommen, nicht nur um den Erhalt der Artenvielfalt geht, denn auch die Vielfalt der Ökosysteme und die Vielfalt genetischer Ressourcen schließt der Begriff Biodiversität mit ein. In Deutschland leben etwa 70.000 Arten. Tiere, Pflanzen, Pilze, Einzeller. Dabei gelten etwa ein Drittel der Tier- und ein Viertel der Pflanzenarten als bedroht. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir aktuell das sechste Massenaussterben auf unserem Planeten erleben. Vor seinem Hintergrund formulierten in den letzten Wochen Forschende, Politiker und Naturschutzorganisationen, welche Anforderungen das erwartete Weltnaturabkommen von Montreal erfüllen sollte.
Richtig wichtig wird es eben jetzt in Montreal, weil es da eben ums große Ganze des Artensterbens geht. Also um den Lebensraumerhalt, um den Stopp der Übernutzung, um die Förderung der Koexistenz von Menschen und Wildtieren und vor allen Dingen auch um die Transformation auch unserer Wirtschaftssysteme, um die Anerkennung des Problems des zu viel zu hohen Fußabdrucks und der Reduktion dieses Fußabdrucks.
So fasst Arnulf Köhntke Themen zusammen, auf deren Behandlung der Worldwide Fund for Nature Wert legt. Köhntke ist der deutsche Artenschutzexperte des WWF. Der Fußabdruck, von dem er spricht, ist der ökologische. Je größer der ist, desto schlechter sieht es für die natürlichen Ressourcen der Erde aus. Helfen könnte da eine Veränderung der Wirtschaft. Das Thema Wirtschaft und Biodiversität steht deshalb auch in Montreal auf der Tagesordnung. Vorstellbar wäre etwa, künftig immer auch die Kosten einzupreisen, die durch den Verlust von Artenvielfalt entstehen. Vorbild CO2-Bepreisung.
Wie wichtig ist es, dass wir einen Quadratkilometer Regenwald behalten? Wie wichtig ist es, dass wir wichtige Naturreservate behalten, die eine besonders hohe Konzentration von Artenvielfalt beinhalten? Es gibt im Moment noch keine Bepreisung genau dieser Frage. Und deshalb ist ein wesentlicher Aspekt darin zu sehen, wie können die Wirtschaftswissenschaften, die Naturwissenschaften im Zusammenspiel mit Politik, Wirtschaft, darüber hinaus Zivilgesellschaft, wie können also diese Akteure zusammenarbeiten, um in erster Linie eine solche Bepreisung, eine solche Metrik zu entwickeln, die dann genau dazu führt, diese Auswirkungen dieses Handelns auch selbst zu internalisieren.
Sagt Jörg Rocholl, Präsident der Internationalen Wirtschaftshochschule ESMT in Berlin. Gemeinsam mit Forschenden der Leibniz-Gemeinschaft legte er unlängst die Frankfurter Erklärung vor. Sie fordert ein Wirtschaften mit der Natur und nicht gegen sie. Das umfasst dann auch den Abbau umweltschädlicher Subventionen oder mehr geschützte Flächen. Letzteres ein Montreal-Thema auch für die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke. So wie der gesamte Rat der EU-Umweltminister unterstützt sie, dass 30% der Meeres- und Landflächen bis 2030 geschützt werden.
Das ist ein sehr starkes Signal für den Naturschutz, für den Schutz der biologischen Vielfalt von Europa aus, aber an die gesamte Weltgemeinschaft und gibt der EU-Kommission, aber auch mir als deutscher Verhandlungsführerin in Montreal ein sehr starkes Verhandlungsmandat mit auf den Weg. Entscheidend wird jetzt sein, dass dieses Ziel auch durch Kontrollen, durch nachvollziehbare Mechanismen gestärkt wird, damit wir nicht nur Ziele verabschieden, sondern auch wirklich ins Handeln kommen.
Zum Schluss geht die Reise noch einmal nach Asien. Die Vögel dort stehen derzeit unter massivem Druck. Millionen Menschen konkurrieren um dieselben Naturräume. Die Straßennetze werden dichter, zerschneiden Lebensräume, bringen Lärm und Luftverschmutzung. Wälder werden abgeholzt und das ist nicht alles, sagt Simon Bruslund. Der Däne arbeitet für den Zoo Rostock und für den Vogelpark Marloh.
Wir erleben, dass Singvögel gezielt aus kleinen Inseln oder gezielt aus Waldgebieten rausgefangen werden. Und zwar auf eine sehr effektive Weise durch eine Vernetzung, durch kleine Fänger, die alles um Mittelhändler, Vögel weitergeben. Und das Ganze ist sehr organisiert und so sind halt fast jedes Gebiet in Indonesien und ganz viele andere Gebiete über Gesamtasien betroffen.
Auf diese Weise verschwinden täglich tausende Vögel aus den Wäldern Südostasiens. Sie gelangen auf die großen Vogelmärkte und von dort zu den Menschen. Als sogenannte Schnittblumenvögel dienen sie dann als Mitbringsel bei Einladungen. Sie zieren heimische Wohnzimmer, oft in kleinsten Käfigen schlecht untergebracht. Und nicht zu vergessen, die Vogelgesangswettbewerbe.
Die tausende von Anhängern haben, die sehr wichtig sind. Und da geht es ja nicht nur darum zu gewinnen, sondern da wird spekuliert. Wenn ein Vogel gewinnt, da gibt es ein Preisgeld. Aber ein Vogel, der zweimal gewonnen haben, vielleicht auch vom Lokalwettbewerb in regionalen Wettbewerben aufwärts steigt, so ein Vogel steigt auch im Wert. Und da wird von Besitzer und von anderen Leuten, die den vielleicht als Kaufinteresse haben, da wird spekuliert.
Ein Beispiel, das zeigt, warum es in Montreal auch wichtig sein wird, die Zusammenhänge von Biodiversität und Kultur zu diskutieren. Allein auf Java würden in rund einem Viertel aller Haushalte Vögel gehalten, sagt Simon Bruslund. Und auf Java leben rund 130 Millionen Menschen. Die Insel sei ein Epizentrum des meist illegalen Vogelhandels. Doch von Java geht auch Hoffnung aus, etwa von der Pregen Conservation Breeding Ark.
Der Java-Elster-Staat ist ein besonderer Fall. Also zum einen ist das eine Art, die sich recht gut vermehrt in menschlicher Obhut, die sich also leicht nachzüchten lässt. Gleichzeitig ist das eine hier lokal einheimische Art, die wir also hier vor Ort wieder ansiedeln können. Und tatsächlich haben wir gerade Anfang November 40 Vögel, die hier in der Pregen Ark geschlüpft sind und aufgezogen wurden, hier auf dem Taman-Safari-Gelände wieder ansiedeln können.
Kurator Jochen Menner ist zu Recht stolz auf diesen Erfolg. Der Taman-Safari-Park ist dabei einer der größten Zoos Indonesiens. Auf seinem Gelände stehen die Volieren und anderen Gehege, in denen Menner und sein Team einige der seltensten Tierarten der Region pflegen und züchten, um sie vor der endgültigen Ausrottung zu bewahren.
Das ultimative Ziel ist natürlich, dass wir die irgendwann wieder ansiedeln können. Aber man muss da realistisch bleiben. Viele dieser Arten kommen ja aus stark gefährdeten Regionen, da können wir nicht sofort wieder ansiedeln. Entsprechend arbeiten wir dran, erstmal einen geschützten Bestand hier bei uns und natürlich auch in anderen Institutionen aufzubauen.
Unterstützung erhält er dabei etwa von der Europäischen Zoogesellschaft EASA. Die startete bereits 2018 die Silent Forest-Kampagne. Der Name spielt darauf an, dass es in Südostasiens Wäldern eben immer leiser wird. Rund 170 europäische Zoos nehmen an ihr teil, informieren und sammeln Geld, etwa für Zuchtzentren vor Ort wie die Pregen Ark. Damit in Asiens Wäldern bald wieder mehr Vögel zwitschern. Und auch wenn Auswilderungen nur die absolut letzte Lösung sein können, dass sie gelingen können, stimmt trotzdem hoffnungsvoll. Denn es zeigt, in Sachen Biodiversitätsschutz lässt sich einiges gemeinsam erreichen. Deshalb blicken die Augen der Welt auch aufmerksam zum Weltbiodiversitätsgipfel nach Montreal. Denn er stellt die Weichen für die Zukunft von Elsterstar, Buckelwal und uns. Ein Biodiversitätsabkommen von Montreal, analog zum Pariser Klimaabkommen, das wäre ein Ergebnis, so dass Abkommen dann auch eingehalten wird.
Ehrgeizige Ziele, ausgestorbene Arten und Projekte, die Hoffnung machen. Antje Passenheim und Stefan Hübner berichteten aus Montreal von der UN-Biodiversitätskonferenz, Teil 2 der Weltnaturkonferenz von COP15. Zum Nachhören gibt es das Ganze natürlich auch in der ARD-Audiothek und bei uns auf hrinforadio.de finden Sie den Podcast. Mein Name ist Liane Stahl.